Heute habe ich jemanden zu Gast, die schon zweimal da war. Und zwar ist das Antje Grube. Sie ist unter anderem Autorin und Lektorin und Korrektorin und Buchsetzerin. Bin ich mal gespannt, wie das alles zustande kommt. Hallo Antje, wie geht's dir?
Ja, hallo. Ja, ich freue mich total, dass ich mal wieder hier sein darf und diesmal über mich rede. Sonst war ich ja meistens mit dem Club der Self-Publisher da. Und vielen Dank für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, dann fangen wir direkt mal an. Ich möchte mal wissen, wie kommt das zustande?
Ja, das kam irgendwie so von alleine, mehr oder weniger. Also die Autorin war bewusst gewählt, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe halt schon vor über 20 Jahren angefangen zu schreiben, 2019 meine ersten Bücher veröffentlicht und habe die auch im Self-Publishing rausgebracht. Und dadurch kamen dann mit der Zeit immer mehr Leute auf mich zu, die mich dann einfach gefragt haben, ne, wie hast du es gemacht und kannst du mir irgendwie ein paar Tipps geben, kannst du mal drüber lesen. Und dann hat sich das so immer mehr entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, ich kriege hier irgendwie lauter Aufträge in Anführungsstrichen. Also damals war es halt einfach noch so Freundschaftsdienst sozusagen. Und mit der Zeit sind dann halt aber wirklich richtige Aufträge draus geworden. Und angefangen hat es eigentlich mit Korrekturlesen. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen weitergebildet sozusagen, um auch Lektorat anbieten zu können. Und dann hatte ich einen Auftrag, da sollte ich dann Lektorat, Korrektorat und den Buchsatz machen. Und von Buchsatz hatte ich in dem Moment überhaupt noch gar keine Ahnung. Aber dadurch habe ich mir das dann auch angeeignet, weil die dann gesagt haben, ja, hier guck mal, nimm mal das und das Programm und arbeite dich da mal rein und mach mal hier den Udemy-Kurs und so. Und dann habe ich das alles gemacht und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann kam das halt auch noch mit dazu.
Aber jetzt mal für mein Verständnis. Also Buchsetzerin stelle ich mir so vor, du guckst halt einfach, dass, ich sag mal, das Innere so ist des Buches, dass man es gut lesen kann. Mhm. Dass die Absätze, was weiß ich, nicht mittendrin, da gibt es doch diese Fachbegriffe, was da, war das da nochmal irgendwas mit Schuster oder was weiß ich?
Schusterjungen und, ach, genau. Also nee, man sagt es heutzutage nicht mehr, man nennt sie jetzt Witwen und Waisen.
Ach, okay.
Früher waren es Schusterjungen und Hurenkinder.
Ach ja.
Das war nicht so nett, deswegen. Nee. Aber wenn man mit denen zu kämpfen hat, dann nennt man sie automatisch wieder so. Wenn man dann so vor sich hin flucht, weil man sie nicht wegkriegt. Also das sind so einzelne Zeilen am Anfang und am Ende einer Seite.
Aber du liest die Bücher dann nicht komplett durch, sondern du guckst nur, wie es aussieht oder und achtest halt auf bestimmte, wie soll ich das sagen, Begebenheiten.
Genau, also wenn ich reinen Buchsatz mache, dann mache ich halt wirklich nur den Text hübsch sozusagen. Mhm. Ich überfliege den natürlich trotzdem, weil man ja auch immer ein bisschen gucken muss, wo kommt ein Absatz hin, ja. Also sind die Absätze richtig gesetzt. Und auch die Silbentrennung haut nicht immer hin, also ich kann die in meinem Programm zwar auf Deutsch einstellen und dann sind auch eigentlich alle deutschen Wörter richtig getrennt, aber wir haben ja inzwischen ziemlich viele Anglizismen in der Sprache und damit kommt das Programm nicht klar. Also ich hatte mal zum Beispiel Fitnessuhr, die war dann Fitness-Sur getrennt.
Oh.
Da muss man dann halt wirklich alles nochmal so ein bisschen durchgucken und auch, dass nicht so viele Silbentrennungen untereinander sind, ne, damit man nicht irgendwie auf der ganzen Seite jedes Wort am Ende der Zeile getrennt hat. Das ist dann auch schwer zu lesen und sieht auch komisch aus. Und dadurch überfliege ich natürlich den Text. Und dann bietet es sich natürlich an, wenn ich zum Beispiel auch das Korrektorat direkt mitmache, weil dann ist es ein Abwasch sozusagen.
Und was sind die meisten Aufträge, die du bekommst?
Das ist eigentlich ganz bunt gemischt. Also es variiert manchmal so von Zeit zu Zeit. Manchmal habe ich ganz viele Buchsatzaufträge, manchmal habe ich mehr Lektorat, aber eigentlich hält es sich alles ungefähr die Waage.
Ach, das ist auch irgendwie so ein wahrgewordener Traum, oder?
Ja. Das stimmt. Also ich liebe das sowieso, wenn ich nicht immer das Gleiche machen muss. Also ich bin so der Typ, ich mag halt die Abwechslung und ich finde das auch total schön, wenn ich dann mal irgendwie 2 Wochen nur Lektorate gemacht habe, dann freue ich mich richtig, wenn ich dann mal wieder einen Buchsatz habe und wenn ich mich irgendwie 2 Monate mit Buchsatz beschäftigt habe, freue ich mich auch mal wieder auf ein Korrektorat oder so. Und besonders gerne mache ich natürlich das Gesamtpaket. Also wenn ich für jemanden wirklich Lektorat, Korrektorat und Buchsatz machen kann, das macht dann richtig Spaß, ne? Wenn man richtig merkt, wie dieses Buch entsteht und wie aus einem rohen Manuskript ein richtiges Buch wird. Das ist total schön. Ich habe auch relativ häufig Bücher mit Bildern drin, mit Grafiken, mit noch Gestaltungselementen und so weiter. Und das macht natürlich auch richtig Spaß.
Ach, ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt. ich möchte nochmal zurückkommen darauf, du hast ja gesagt, du schreibst schon sehr lange, aber seit 2019 veröffentlichst du. Wie kam es denn dazu?
Das war auch, ja, irgendwie Zufall. Also so, vorher war immer so der Gedanke so, ja, irgendwann veröffentliche ich mal. Ne? Ich habe ja meinen Fantasy-Roman, den habe ich 1999 schon angefangen zu schreiben und über die Jahre immer mal wieder geschrieben, Schublade und so weiter und dachte so, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, so im Rentenalter, wie auch immer, wird das dann veröffentlicht. Und 2014 ist meine Mama verstorben und das ist, also das war so ein Moment, wo man dann überlegt, so was mache ich denn mit meinem Leben? Zu dem Zeitpunkt war ich noch ganz brav Bankkauffrau, bin jeden Tag zur Sparkasse in meinem Büro und so weiter. Und dann kam so die Sinnfrage, dass man denkt, oh, will ich das noch die nächsten 20 Jahre machen oder gibt es da vielleicht noch was anderes in meinem Leben? Und das hat eine ganze Weile in mir gearbeitet und 2019 habe ich einer Freundin quasi von dem Tod meiner Mama erzählt und ich hatte von Anfang an eigentlich einen sehr offenen Umgang damit. Also ich habe immer ganz offen drüber geredet, weil ich gerade auch die letzte Zeit mit meiner Mama, die ich erleben durfte, habe ich als sehr wertvoll empfunden und habe da unglaublich viel für mich mitnehmen können aus dieser Zeit. Und immer wenn ich drüber gesprochen habe, waren die Leute immer erst so ein bisschen, oh Gott, sie redet übers Sterben und dann aber haben sich die Leute immer total geöffnet und waren eigentlich dankbar, mit jemandem so offen darüber reden zu können. Und nachdem ich dann Anfang 2019 meiner Freundin oder einer Freundin davon nochmal so ausführlich erzählt hatte, hat sie dann zu mir gesagt, oh, das ist so toll, du musst das aufschreiben, das muss ein Buch werden, das müssen die Leute lesen. Und da habe ich erst gesagt, ach Quatsch, wer will das denn lesen? Und dann hat es aber schon gearbeitet in meinem Kopf und irgendwie nach 3 Tagen habe ich mich hingesetzt und habe das wirklich in einem Monat runtergeschrieben. Krass. Das floss einfach so aus mir raus, als ob es nur drauf gewartet hätte. Und dadurch war für mich dann auch klar, ich bringe es im Self-Publishing raus, weil ich nicht ewig warten wollte, bis ich einen Verlag finde, ob ich einen Verlag finde und so weiter. Genau, ich habe das im März geschrieben, im April überarbeitet und Anfang Mai veröffentlicht.
Das ging ja schnell.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
Krass. Ach, aber das ist aber auch schön, eine schöne Geschichte darüber. Finde ich toll. Ja, die meisten Leute haben ja Angst vorm Tod und reden dann nicht drüber. Deswegen fand ich das, als ich das auf deiner Homepage gesehen habe, fand ich das total toll, dass du so offen drüber sprichst.
Ja, letztendlich gehört es ja zum Leben dazu, ne? Und das trifft uns ja alle. Und ich finde, dadurch, dass man nicht drüber redet und das in so eine Tabuzone schiebt, kriegt das erst recht so was Beängstigendes. Ne? Wenn ich das raushole quasi aus seiner Ecke und mal ins Licht stelle und sage, ja, sorry, so und so ist es. Man kann da auch ganz offen mit umgehen. Und ob man jetzt Angst davor hat oder nicht, es ändert ja nichts. Wir kommen ja alle nicht drum herum. Und da bin ich für einen ganz offenen Umgang. Und der Weg, den meine Mama gegangen ist zum Ende, der zeigt mir, dass man keine Angst davor haben muss. Weil das war einfach alles, es klingt komisch, aber es war alles perfekt, so wie es gelaufen ist.
Okay. Habe ich auch noch nie gehört, dass jemand das sagt.
Ja, naja, aber ich weiß, es gibt halt bestimmte Dinge, die sie sich gewünscht hat oder die sie sich niemals gewünscht hätte und wo sie immer gesagt hat, ja, wenn es mal soweit ist, das und das, ich will nie ins Heim oder ich will nie ein Pflegefall werden oder so. Na, oder sie hat auch Sachen geäußert wie, wenn es mal soweit ist, dann möchte ich, dass das ganz schnell geht und sowas halt. Ne? Also so Sachen, die vielleicht jeder irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber sich nicht vielleicht ausspricht. Auch gar nicht traut auszusprechen, genau.
Ja.
Genau das ist dann halt letztendlich auch passiert. Und es war für mich dann zwar auch alles sehr schnell und sehr überraschend, aber im Nachhinein betrachtet musste ich sagen, okay, es war genau so, wie sie es sich gewünscht hat.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu trennen dann auch, dass man sagt, so auf der einen Seite trauere ich jetzt total, auf der anderen Seite ist es genau das, wie sie oder er oder was auch immer das in dem Moment wollte. Das stimmt.
Ja, Richtig, richtig. Und getrauert habe ich natürlich trotzdem. Ne? Das klingt immer
Ja.
so ein bisschen, als würde ich das jetzt alles so ganz ja, lustig finden oder so. Nee, um Gottes Willen, ich habe natürlich auch die Trauer zugelassen. Also das ist auch alles in meinem Buch beschrieben.
Sag mal kurz, wie es heißt.
Wer jammert, bleibt draußen.
Ah.
Und Untertitel: Die letzten 3 Monate mit meiner Mama.
Okay. Aber wahrscheinlich war das Buch ja auch so eine Art Traubewältigung, oder?
Nein, das
Ja, das
denken
war
immer
viel
alle.
später.
Genau, das war halt 5 Jahre später und da war die Trauer bewältigt. Ansonsten hätte ich das Buch, glaube ich, auch nicht in dieser Leichtigkeit schreiben können. Und ich wollte es halt auch bewusst, ja, auch lustig schreiben. Wir hatten so viele lustige Momente. Wir haben Tränen gelacht in den letzten Monaten und als wir eigentlich schon wussten, dass sie eine schlimme Diagnose hat. Und genau das wollte ich einmal mit reinbringen. Und diese Lebensfreude, die sie vermittelt hat, die sollte mit rein ins Buch. Und das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft, wenn ich die Trauer noch nicht verarbeitet hätte.
Ja, das kann man dann tatsächlich Leuten wohl empfehlen, die vielleicht sowas vor sich haben und wissen, dass irgendjemand im Verwandten-, Freundschafts-, was weiß ich, Kreis sterben wird.
Ja, oder einfach jeden, der sich auch für das Thema interessiert. Also ich habe festgestellt, dass das Buch super gut bei jungen Menschen ankommt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist vielleicht eher für Ältere, die sich schon mal mit dieser Thematik beschäftigen, aber die sind vielleicht dann zu nah dran und haben eher Scheu, sich damit zu beschäftigen. Aber ich habe unglaublich tolles Feedback bekommen von jungen Menschen, so zwischen 20 und 30, die gesagt haben, wow, das ist so toll. Und die aber ja vielleicht auch schon irgendwie, wo schon mal die Oma der Opa gestorben ist, wie auch immer. Und die sich aber mit dem Thema auseinandersetzen und diese Betrachtungsweise, die ich in dem Buch rüberbringe, einfach total schön finden.
Ah, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ich muss da auch reinlesen. Ich fand es ja direkt interessant. Ich habe ja kürzlich, was heißt kürzlich? Ich glaube, letztes Jahr war das schon ein bisschen länger her, nicht kürzlich, ein Buch gelesen von einer Sternenkind-Mama, für die ich auch ganz oft noch bei Instagram und so Werbung mache, wenn ich irgendwas von ihr sehe. Die hat, das fand ich so beeindruckend, die hat einfach so über den Tod ihres Kindes gesprochen. Ich wusste erst gar nicht, als ich sie eingeladen habe, wie soll ich mit ihr umgehen. Aber die hat einfach so, ja, das gehört halt dazu und damit müssen wir leben. Und das fand ich einfach so toll. Das können wenige. Aber jetzt fällt mir die Überleitung ein bisschen schwer. Wir wollten ja eigentlich über deine Reihe sprechen. Und zwar heißt die ja Die Legende von Redwood Forest. Ich bin leider noch gar nicht dazu gekommen, den ersten Teil zu lesen. Deswegen stelle ich dir einfach meine Buchvorstellungsfragen. Zumindest ungefähr. Dann erzähl doch mal, worum es da überhaupt geht in der Reihe.
Genau, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht so viel verraten möchte. Also letztendlich geht es um 2 Protagonisten, Fea und Fagus. Die lernen sich beim Midsommerfeuer kennen. Und also es ist so eine mittelalterlich-keltische Fantasy-Welt. Und genau, die beiden treffen sich am Midsommerfeuer und verlieben sich total ineinander. Also ich fange diesmal beim Happy End an. Und haben aber beide so ihr Geheimnis. Also er trägt ein Geheimnis mit sich und sie ebenso. Und das ja, entlüftet sich dann erst so im Laufe des Buches. Auf jeden Fall fängt es, wie gesagt, mit dem Happy End an und dann wird es kompliziert.
Oh, okay.
Dann gibt es so die ein oder andere Schwierigkeit. Und die beiden, ja, ach Gott, es ist schwierig, ohne zu spoilern. Genau. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 200 Jahre zurück. Und da treffen wir eine junge Frau namens Ember, die auch kein leichtes Leben hat und von ihrem Mann davonläuft. Und der Heiler des Dorfes, der hilft ihr und die beiden machen sich auf den Weg in eine Wüstenstadt, die so richtig ist, also so eine richtig sagenumwobene Wüstenstadt namens Tremaine, wo es heißt so, ja, da fließt der Wein aus dem Brunnen und alles ist Gold und Marmor und niemand muss leiden und so weiter und so fort. Kommen dann da auch irgendwann an. Und da ist aber auch nicht so alles Gold, was glänzt. Und wie jetzt diese Geschichte von 200 Jahre zuvor mit der anderen Geschichte von Fea und Fagus verknüpft ist, das ja, wird im ersten Teil schon ein bisschen angerissen und geht dann aber natürlich noch weiter.
Und wie bist du auf die Story gekommen?
Also ich habe zum einen vor, ich glaube, letztes Jahr einen Rhododendron-Park besucht. Da gibt es so eine ganz tolle Brücke, die ist so rund, also die ist wie so ein halbrunder Kreis quasi gebaut über so einen kleinen See, und durch die Spiegelung im Wasser wird die komplett rund, ein komplett runder Kreis. Ist total cool. Die hat einen etwas komischen Namen, die heißt
Okay, wo ist die?
Rakotzbrücke. In Kromlau, das ist Richtung Spreewald, also ziemlich weit im Osten. Und da drumherum ist ein wunderschöner Park, und in diesem Park gibt es uralte Bäume, wirklich so richtig super dicke, fette Bäume, wie man sie in einem Wald ansonsten kaum findet. Und die hatten so eine magische Ausstrahlung, dass mich das irgendwie schon so ein bisschen inspiriert hat. Und ich dachte, ich müsste irgendwie was von einem magischen Wald oder so schreiben. Und dann habe ich ein Premade-Cover gesehen, auf dem eine junge Frau mit so roten Haaren durch so einen mystischen Wald rennt. Und ich habe mich sofort in dieses Cover verliebt und dachte, oh Gott, das muss ich haben. Habe überlegt, ob das zu irgendeinem meiner Bücher passt, tat es aber nicht. Also dachte ich, okay, dann muss ich halt das passende Buch dazu schreiben. Und genau, dann fiel mir halt dieser Park mit der Brücke wieder ein, und dann dachte ich, okay, ich kombiniere das einfach. So ist das entstanden.
Das ist verrückt.
Ja.
Ich habe letztens für einen Adventskalender von einem Forum eine Geschichte geschrieben und die habe ich tatsächlich nachts geträumt. Das fand ich auch ein bisschen witzig. Ich habe gedacht, oh, ich muss das schnell aufschreiben, damit ich das nicht
Ja.
vergesse. Du hast vorhin gesagt, dass die Geschichte so keltisch angehaucht quasi ist. Wie recherchiert man denn dafür?
Also in dem Fall, da ich ja sage, es ist halt Fantasy, recherchiere ich jetzt nicht so super viel, weil halt die Orte oder so, die gibt es jetzt in Wirklichkeit nicht. Und ich habe aber schon unglaublich viel gelesen aus der Zeit und hatte ja auch für meinen Roman Tein, Zeichen der Liebe, hatte ich ziemlich viel recherchiert. Und der spielt zum Teil 900 nach Christus in England. Und da geht es halt so ein bisschen in die gleiche Richtung. Deswegen hatte ich da schon einige Sachen recherchiert. Und ansonsten greife ich einfach auf mein angelesenes Wissen vom, ich sage jetzt mal, Herr der Ringe-Universum zurück und denke mir dann immer so, ja, was könnte es da halt so alles geben, ne? Ansonsten, genau, ansonsten müsste man halt schon intensiv recherchieren. Aber manche Sachen recherchiere ich dann schon, einfach weil mich auch so die ganze keltische Geschichte interessiert.
Und möchtest du uns mal erzählen, wie deine beiden Hauptcharaktere so drauf sind?
Wie die so drauf sind. Also Fea, die ist ja macht ein großes Geheimnis um sich und ihre Person, weil ihr das eigentlich ziemlich egal ist, dass sie ein magisches Wesen ist sozusagen. Und Menschen kann sie eigentlich überhaupt nicht leiden. Also Menschen sind ihr suspekt. So. Und sie ist aber in der ungünstigen Situation, dass sie einmal im Jahr den Menschen einen Wunsch erfüllen muss. Und zwar immer zu Mittsommer, beziehungsweise zu Mittwinter kommen die Menschen zu ihr, um ihren Wunsch zu äußern. Und an Mittsommer wird der Wunsch dann erfüllt. Und das ist ihr alles ein bisschen lästig, weil eigentlich möchte sie am liebsten einsam und allein in ihrem Wald leben und mit den Menschen nichts zu tun haben. So. Und dann kommt aber Fagus, und den findet sie dann doch ziemlich toll. Und ja, Fagus seinerseits lebt eigentlich auch so ein bisschen zurückgezogen, also da haben sie schon so ein bisschen Ähnlichkeiten. Und aufgrund seines Geheimnisses, was er nicht offenbaren möchte, zieht er sehr oft von Dorf zu Dorf weiter. Also immer wenn er ein paar Jahre da war, dann zieht er weiter, damit niemand auf sein Geheimnis kommt. Und zusätzlich sucht er auch noch nach Antworten zu seiner Herkunft, weil er weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum er anders ist als andere Menschen, sage ich jetzt mal. Und versucht das irgendwie rauszufinden und zieht halt auch deswegen durch die Lande und sucht nach irgendwelchen Spuren, die ihm da irgendwie weiterhelfen. Genau, und lebt deswegen halt eigentlich auch sehr zurückgezogen und versucht halt auch zu vermeiden, großartig Freundschaften zu knüpfen oder eine Familie zu gründen oder sowas in der Richtung, weil er weiß ja, nach ein paar Jahren muss er wieder weiterziehen.
Aber wie hast du denn die Charaktere entwickelt? Haben die sich beim Schreiben entwickelt oder wusstest du schon genau, wie die sein sollen?
Die entwickeln sich beim Schreiben. Also das ist bei mir immer so. Ich habe zwar dann eine grobe Idee, wo ich hin will, so ein bisschen, aber viel entwickelt sich dann wirklich so beim Schreiben. Und ich habe diesmal aber auch wirklich schon relativ viel von der Handlung dann irgendwann im Kopf gehabt, weil klar, wenn man das dann als Mehrteiler rausbringt, ist es natürlich schwierig, wenn man irgendwie noch gar nicht weiß, wo es mal hingehen soll. Also sonst bin ich eher so, dass ich drauf losschreibe und dann gucke, was passiert. Und diesmal habe ich aber wirklich, hatte in der Zeit, als ich angefangen habe zu schreiben, relativ oft sehr lange Autofahrten. Und da konnte mein Gehirn so vor sich hin denken. Und da ist mir dann so ziemlich viel eingefallen, wie die Handlung ist und wie die Charaktere sind und wie das alles zusammenhängt. Und habe dann eine Freundin, der ich das dann immer alles erzähle. Und die ist dann so aus allen Wolken gefallen. So, was? Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Und so. Und dann wusste ich, okay, ich glaube, es funktioniert.
Aber hast du denn festgestellt, dass du anders schreibst, seitdem du den Lektorenjob machst? Oder?
Ja.
Okay.
Definitiv. Also ich überarbeite ja jetzt gerade auch meinen Fantasy-Roman, den ich 1999 angefangen habe und den ich bis vor 5 Jahren für absolut das grandioseste Werk auf Erden gehalten habe. Und jetzt überarbeite ich den und lektoriere mich selbst, ja, was man ja eigentlich so nicht macht normalerweise, weil man ja auch für sein eigenes geschriebenes betriebsblind ist.
Ja.
Aber dadurch, dass ich die Sachen teilweise schon vor 20 Jahren geschrieben habe, habe ich, glaube ich, den nötigen Abstand, um da jetzt mit dem Lektorinnenauge drauf zu gucken und ändere da doch schon mal einiges und merke jetzt halt auch wirklich beim Schreiben, wie sich auch sprachlich einiges verändert, wie ich mehr darauf achte, das schon mal ja so zu schreiben, wie ich es dann auch bei anderen im Lektorat korrigieren würde. Also das merke ich schon.
Aber jetzt muss ich nochmal zum Lektorat kommen. Das interessiert mich jetzt doch. Ich hatte erst einmal eine Lektorin im Podcast zu Gast und die hat gesagt, dass sie so beginnt, dass sie erstmal mit den Leuten spricht, was da am Ende überhaupt oder was sie überhaupt, sag ich mal, aussagen wollen. Und dann macht sie sich erst ans Lesen. Wie machst du das denn?
Also ich lese ganz unbefangen drauf los, weil ich mir sage, ich lese es so wie ein Leser. Also wenn ich mir ein Buch kaufe im Laden, kann ich den Autor ja auch nicht fragen, was seine Intention war.
Ja.
Und ich denke, dadurch kriege ich halt den besten Eindruck, weil ich kriege im Grunde den Eindruck des Lesers. Und wenn dann irgendwelche Sachen sind, die mir unklar sind, dann kann ich das halt direkt gleich zurückgeben. Und am Ende kann ich dann natürlich nochmal fragen, habe ich auch teilweise schon gemacht, ne, dass ich sage, Mensch, wolltest du jetzt eigentlich da und dahin oder sollte der Charakter jetzt eigentlich sympathisch sein, weil ist er nicht oder so? Sowas in der Richtung, ne? Aber ich finde es eigentlich angenehmer, wenn ich da ganz unbefangen rangehe und das für mich selbst erlese, sozusagen.
Und findest du wirklich bei jedem auch Sachen, wo du sagst, nee, also das passt jetzt nicht? Oder liest du auch manche Sachen und denkst dir so, oh, das ist in sich total rund?
Also von der Story her hatte ich bisher, glaube ich, noch kein Buch, wo ich gesagt habe, das passt jetzt hier gar nicht. Das sind meistens Kleinigkeiten. Also ich habe, glaube ich, Glück. Ich habe sehr tolle Autorinnen, die schreiben ziemlich gut. Es sind halt wirklich Kleinigkeiten, wo dann irgendwie mal am Anfang wohnt sie irgendwie in einer Mietswohnung im dritten Stock und auf Seite 200 macht sie dann plötzlich die Tür von ihrem Haus auf und stürmt raus, wo ich dann sage, oh Moment, hier passt was nicht. Das sind halt so Kleinigkeiten oder manchmal haben wir auch einen Charakter noch ein bisschen mehr ausgearbeitet, wo ich dann sage, hey, hier könnte einfach noch ein bisschen mehr dazu stehen. Da vermisse ich jetzt was. Bei einem Buch von Jess Schön, die kennst du ja auch, da haben wir an der Story noch ein bisschen rumgefeilt, dass das alles noch ein bisschen runder wird, aber jetzt nicht groß irgendwas geändert.
Ich stelle mir das total schwierig vor. Ich habe ja ein Buch von ihr Test gelesen. Das war das letzte hier, Allegra Winters.
Ach, Allegra Winters.
Ja, genau. Und ich hatte fast gar nichts anzumerken und dachte mir so, vielleicht habe ich was falsch gemacht.
Nee, sie ist eine der perfekten Autorinnen. Also da muss man wirklich nicht viel anmerken.
Okay, ich kam mir schon ein bisschen doof vor irgendwie. Und dann habe ich ihr geschrieben, du, ich habe nur so Mini-Kleinigkeiten gefunden, die ich irgendwie so, irgendeinen Ausdruck, wo ich dachte, hä, naja, den versteht vielleicht nicht jeder oder so, ne? Mhm. Und sie so, ja, die anderen haben es auch so gesagt. Und ich so, okay.
Ja. Also das, ja, das ist, sie ist einfach, sie schreibt wirklich super. Und da passt auch wirklich alles bei Garden of Mystery haben wir noch ein bisschen die Story, also nicht verändert oder so, ne? Wirklich nur Feinheiten noch so ein bisschen gefeilt. Das ist einfach, es ist ja auch sehr, sehr mysteriös und sehr rätselhaft und so.
Ja.
Und da haben wir dann zusammen so ein bisschen gebrainstormt, wie macht das jetzt alles Sinn, dass das auch wirklich alles zusammenpasst und der Leser nicht sagt so, naja, das ist halt die Rätselspur da quasi, die ist jetzt aber so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Es macht dann auch Spaß und mir geht es auch so, wenn ich als Lektorin ein Buch lese, ich freue mich immer richtig, wenn ich was finde und am meisten freue ich mich, wenn ich so einen richtig fetten Schnitzer finde, weil ich dann das Gefühl habe, ich mache auch richtig Arbeit, ja, ansonsten hat man ja das Gefühl so, ja, jetzt werde ich bezahlt und habe eigentlich gar nichts gemacht, außer ein paar Kommas umzusortieren, was ja eigentlich nicht mal Lektorat ist, sondern Korrektorat, also für die Autoren, die ärgern sich natürlich immer, wenn sie sagen so, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Aber für mich ist es immer eine totale Freude. Und ich so, oh ja, da ist richtig ein kleiner Plothole, wie es so schön heißt. Da passt was nicht.
Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich so denkt, hey, jetzt kriege ich hier Geld für und ich habe irgendwie gar nicht so richtig gemacht. Und
ja, genau. Genau. Oder manchmal denke ich dann auch so, hey, habe ich jetzt irgendwie nicht richtig aufgepasst? Das kann doch nicht sein, dass im ganzen Buch irgendwie kein Logikfehler ist. Irgendeinen muss ich doch finden, aber bei Jess zum Beispiel findet man keine Logikfehler.
Ja, aber Jess plottet ja auch nicht, das finde ich voll abgefahren.
Nee, aber sie überarbeitet wie verrückt, sie überarbeitet ja, glaube ich, länger, als dass sie schreibt. Und echt? Das merkt man halt. Okay. Das macht einen riesen Unterschied.
Okay. Krass, nee, das wusste ich nicht, dass sie so viel überarbeitet. Also ich hatte ja mit ihr gesprochen, zweimal schon, sie war schon zweimal da und da hat sie halt auch gesagt, dass sie nicht plottet. Und ich dachte, wie macht die das?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ah, okay, jetzt sind wir schon wieder von der Reihe weggekommen. Ja. Nur weil ich immer was frage, bloß über die Lektorentätigkeit.
Das macht ja nichts.
Vielleicht frage ich noch eine Sache. Und zwar, welcher dein Liebescharakter? Welcher ist dein Lieblingscharakter von der Legende von Redwood Forest?
Oh, das ist echt schwer zu sagen. Also angefangen habe ich eigentlich, dass ich ganz verliebt war in Fargus. Aber es ist wirklich schwer. Also es passiert mir bei allen meinen Büchern, dass sich plötzlich andere Charaktere dazwischen drängeln und so ein bisschen zu meinen Lieblingscharakteren werden. Also weil ich mag auch Fea total und Ember, die eigentlich gar nicht geplant war, die mag ich auch sehr. Aber ich glaube, mein Lieblingscharakter ist der Heiler. Frithjof.
Okay. Und warum?
Weil der einfach total knuffig ist. Weil der so ein bisschen was von Gandalf hat aus Herr der Ringe und das mag ich ja sowieso. Er hat aber auch so was Väterliches und so ein bisschen was Verschmitztes. Und leider verschwindet er am Ende von Teil 1. Aber vielleicht taucht er ja nochmal auf, wer weiß.
Oh nee. Wie viele Teile werden das insgesamt?
Ja, das kann ich nicht sagen, weil ich ja nicht plotte. Also ich schreibe jetzt Teil 2. Ich könnte mir vorstellen, dass es 3 Teile werden. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Also das ist immer schwierig, weil die Story, die ich im Kopf habe, die, sage ich mal, reicht für Teil 2. Mhm. Aber ich will natürlich auch nicht durch die Story hetzen. Und manchmal entwickeln sich dann irgendwelche Nebenschauplätze. Und dann schmückt man hier noch ein bisschen aus. Und dann passiert da noch was. Und auf einmal hat man schon wieder 200 Seiten voll und denkt sich, okay, Band 2. Und ich bin immer noch nicht fertig mit der Geschichte. Also ich vermute mal ganz vorsichtig, dass es 3 werden.
Okay.
Trilogie klingt halt auch einfach immer gut.
Ja, das finde ich auch besser als, wie heißt es nochmal, Zweiteiler?
Die
Dilogie, ne?
Ja, ganz genau. Komisch. Und ja, Quadrologie finde ich auch komisch, deswegen.
Trilogie ist schon cool.
Trilogie passt.
Wann kommt Teil 2 raus? Weißt du das schon? Kannst du das schon sagen?
Kann ich leider noch nicht so genau sagen. Ich habe mir jetzt für den Januar einen Schreibmonat geplant.
Habe ich gesehen.
Genau, damit ich wirklich mal ein bisschen vorankomme. Und vielleicht schaffe ich es so ein bisschen wie Nano Vrimo im Januar dann wirklich irgendwie 50.000 Wörter zu schreiben. Dann wäre Teil 2 fertig und dann muss ich es natürlich noch überarbeiten. Also ich peile mal ganz vorsichtig den Mai an, weil ich habe dann im März kommt mein anderer Fantasy-Roman, Siebtland. Am 3.3. wird er veröffentlicht und dann wäre zum Mai, also Mai, Juni, wäre ein schöner Abstand. Und vielleicht schaffe ich es dann ja sogar noch bis Jahresende 24 noch dann Teil 3 rauszuhauen.
Okay, habe ich auf jeden Fall genug Zeit, Teil 1 zu lesen.
Ja, und je länger du wartest, desto weniger ist dann die Wartezeit auf Teil 2.
Das stimmt, sag das doch nicht.
Entschuldige, ich denke halt praktisch.
Ist Siebtland dann Einzelband oder wird das auch eine Reihe?
Das wird neuerdings auch eine Reihe, aber es ist
okay.
Also ich habe es als Einzelband geschrieben und habe es jetzt aber in weiser Voraussicht, habe ich dann schon mal Buch 1 draus gemacht und es auch so benannt, weil ich überlegt, also weil mir dann Ideen kamen, wie ich eine Fortsetzung schreiben könnte und weil ich vor kurzem eine Kurzgeschichte aus dem Siebtland-Universum sozusagen geschrieben habe, auch für eine andere Anthologie. Und das hat mir wieder so viel Freude gemacht, dass ich dachte, nee, ich muss zurück nach Siebtland. Das ist mein Leben. Ich habe 25 Jahre an diesem Roman geschrieben. Ich kann das nicht einfach mit einem Buch beenden. Das geht nicht. Und es sind halt auch noch einige Erzählstränge, die man wieder aufgreifen kann. Also wie gesagt, ich habe es als Einzelband geschrieben. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Cliffhanger oder so am Ende. Aber es ist natürlich nicht jede einzelne Handlung bis zu Ende erzählt sozusagen. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall einen Teil 2. Weiß auch schon mein Coverdesigner.
Cool. Oh, jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut gekriegt, als du gesagt hast, das ist mein Leben.
Ja, also ist wirklich.
Und jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Das ist immer meine Lieblingsfrage bei den Buchvorstellungen. Und zwar, gibt es einen Funfact über dich?
Ein Funfact über mich? Ja, der beliebteste Funfact sozusagen ist immer, wenn ich erzähle, wie ich schreibe, weil meine Romane entstehen nicht am Laptop.
Ich kann mich erinnern.
Genau. Also ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es halt immer wieder total gerne. Also es ist faszinierend, wenn ich mich vor den Laptop setze, um zu schreiben, dann hält mein Gehirn an sozusagen. Dann kommen kein Satz mehr. Und wenn ich dann aufstehe und irgendwas anderes mache und rumlaufe, mich beschäftige, wie auch immer, dann fällt mir der nächste Satz ein. So, und dann muss ich den aufschreiben und dann geht das Spiel von vorne los. Und da das ziemlich umständlich ist, habe ich das irgendwann aufgegeben, am Laptop zu schreiben. Beziehungsweise 1999 hatte ich noch gar keinen Laptop. Da habe ich halt per Hand geschrieben und hatte immer irgendwo meine Notizzettelchen dabei, habe das alles per Hand geschrieben, habe das dann abgetippt. Und da habe ich halt gemerkt, das funktioniert viel besser. Und dadurch bin ich dann halt irgendwann wieder dazu übergegangen. Und Siebtland zum Beispiel ist komplett per Hand geschrieben.
Krass.
In der ersten Variante. Und zwar bevorzugt beim Bügeln.
Nee.
Weil ich gemerkt habe, wenn ich mich irgendwie mit Hausarbeit oder so, halt irgend sowas, wo man das Gehirn nicht wirklich braucht, wenn ich mich damit beschäftige, dann kann mein Gehirn irgendwie Sätze bilden.
Abgefahren.
Und dann muss ich die halt aufschreiben. So. Es kommt dann auch wirklich immer meistens nur so ein Satz und dann schreibe ich den auf und dann muss ich mich wieder beschäftigen und dann kommt der nächste Satz. So. Und da hat sich halt Bügeln angeboten, weil dann lag der Notizblock auf der Ecke vom Bügelbrett. Ich habe schön vor mich hingebügelt und immer geschrieben, gebügelt, geschrieben, gebügelt, geschrieben, gebügelt. Und bei anderen Hausarbeiten geht es auch, aber da hast du dann meistens irgendwie nasse Hände
ja.
Oder musst erst den Staubsauger ausmachen oder was weiß ich. So, so ist Siebtland entstanden. Und die Legende von Redwood Forest ist am Handy entstanden, weil ich dann von der Notiz Blog-Variante dazu übergegangen bin, wenn ich irgendwie unterwegs war oder so und mir ist ein Satz eingefallen, habe ich den in meine Notiz-App vom Handy reingetippt. Und das ist halt immer mehr geworden. Das wurde so ein Selbstläufer. Und irgendwie immer, wenn ich irgendwie unterwegs war, spazieren gegangen bin, was auch immer, fielen mir Sätze ein. Ich habe die immer in diese Notizbuch-App reingetippt und habe dann gedacht so, boah, das ist voll aufwendig, das da reinzutippen. Aber der Vorteil war dann, dass ich es mir von der App direkt auf den Laptop schicken konnte und hatte es dann quasi schon als
Rohdatei. Also
digital, genau. Also ich musste es nicht nochmal abschreiben. Wobei das Abschreiben von dem Handgeschriebenen den Vorteil hatte, dass ich direkt gleich überarbeiten konnte.
Ja.
Und jetzt muss ich es dann halt nochmal am Laptop überarbeiten. Aber dadurch entsteht die Legende von Redwood Forest quasi in der Handy-App.
Abgefahren, echt.
Ja, nicht mehr beim Bügeln, sondern bevorzugt beim Spazierengehen.
Ich habe solche Momente unter der Dusche.
Ja, siehst du, das ist aber auch total unpraktisch, sowohl für Notizblock als auch für Handy.
Richtig. Deswegen wird aus mir auch nichts.
Ach Mensch, musst du jedes Mal aus der Dusche raus aufschreiben, weiter duschen.
Na, vor allem so, ah, mir ist gerade ein total super Satz eingefallen. Aber wie war der noch?
Mhm. Genau, total nervig. Genau, das ist immer mein Problem, wenn ich mich an den Laptop setze. Oder auch, wenn ich es drauf spreche. Viele haben schon gesagt, sprich dir das doch drauf aufs Handy. Und das habe ich beim Autofahren mal versucht. Aber das war genauso. Ich habe den Satz im Kopf. Ich fange an, den drauf zu sprechen. Und nach drei Worten weiß ich den Rest vom Satz nicht mehr.
Oh ja, das kenne ich. Das habe ich auch schon mal versucht.
Gut, dass es noch jemandem so geht.
Bei Rezensionen habe ich das versucht. Das kannst du total vergessen.
Ja, also es gibt ja Menschen, die das können. Aber ich kann es nicht.
Nee, ich kann das auch nicht.
Ach, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, bei mir funktioniert irgendwas nicht im Gehirn.
Doch, mit dir ist alles richtig.
Also denken und sprechen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Ja, definitiv.
Die nicht immer verknüpft sind.
Definitiv ist das so. Das stimmt. Ich habe mal irgendwann im Bett gelegen, morgens, bin schon wach gewesen, dachte, ach, du musst ja heute eine Rezi schreiben und habe die komplett formuliert. Ich so, boah, die wird super, die wird richtig gut. Ja. Aufgestanden, alles weg.
Ja.
Was soll das?
Das kenne ich. Genau, und das Problem hatte ich auch oft, dass ich abends dann im Bett noch gelegen habe und dann kam so ein Satz nach dem nächsten. Und da war das dann halt auch mit dem Notizblock schwierig. Mir hat zwar eine Freundin inzwischen einen beleuchteten Kugelschreiber geschenkt, damit ich meine nächtlichen Ideen direkt notieren kann. Aber da macht sie es mit der Handy-App dann natürlich auch viel besser.
Ja, obwohl das manchmal auch nicht die Verbindung mehr zum Gehirn hat. Muss ich zugeben.
Ja, das stimmt.
Aber naja, vielleicht versuche ich es mal auf die Variante.
Mhm.
War ja auch eine Idee. Ach, guck mal, wir haben schon so lange gequatscht jetzt.
Ja, ja, wir sind ja auch ein paar Mal abgeschwiffen.
Ja, das stimmt, das hatte ich gar nicht vor. Aber ich kann halt nicht so straight durch Frage stellen, Antwort kriegen, nächste Frage.
Ja, nee, ich finde das ja auch so viel schöner.
Ich auch. Ach, schön, dass du da warst. Es war sehr, sehr nett.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
Sehr schön. Dann sehen wir uns ja auf jeden Fall beim Club der Self-Publisher. Morgen früh spätestens, wenn ich guten Morgen sage.
Genau.
Und dann wünsche ich dir einen ganz tollen Abend.
Ja, danke. Wünsche ich dir auch.
Ja, ihr Lieben, ich habe ja, wie ihr gehört habt, die Legende von Redwood Forest noch nicht gelesen, aber ich finde, der Inhalt klingt total interessant. Vielleicht könnt ihr euch auch mal die Leseprobe durchlesen und ich finde auch, jetzt habe ich den Titel wieder vergessen, von dem Buch über die Mutter. Wer jammert, bleibt draußen, genau, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also, jetzt seid ihr gefragt. Guckt in die Leseprobe und entscheidet euch dafür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!